Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr. Sie hören heute Morgen die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS. Und das sind unsere Themen. Die FDP will den Vertrag mit Libyen auf Eis legen. Zu gefährlich, solange die beiden Schweizer in Tripolis festsitzen, sagen die anderen Parteien. Cablecom versucht, sein Image zu polieren und ändert den Namen. Das einzig Richtige, sagen Werber. Und Österreich lockert sein Bankgeheimnis. Ein erster Schritt, um von der grauen Liste der Steueroasen zu verschwinden. Am Mikrofon heute Morgen sind Nicole Frank und Kurt Grünenfelder. Er hat die Meldungen in der Übersicht.
Die Forderung der FDP, den Vertrag mit Libyen zu sistieren, wird von den anderen Parteien nicht unterstützt. SP, CVP und SVP wollen auf Forderungen an den Bundesrat verzichten, solange die beiden Schweizer Geschäftsleute in Libyen sind. Es wird befürchtet, dass das Verhältnis zu Libyen eskalieren könnte, wenn der Vertrag auf Eis gelegt würde. Gestern hatte das Finanzdepartement von Bundespräsident Merz Libyen Vertragsbruch vorgeworfen, weil Tripolis seinen Richter für das vereinbarte Schiedsgericht nicht fristgerecht ernannt habe. In der libyschen Hauptstadt hat sich Revolutionsführer Gaddafi gestern mit spektakulären Inszenierungen feiern lassen. Zum 40. Jahrestag der Revolution in Libyen gab es neben Folkloretänzen und Feuerwerken auch eine Militärparade. Libysche Oppositionelle mit Sitz in London haben zum politischen Umsturz aufgerufen. Sie werfen Gaddafi vor, Libyen in seiner Entwicklung zu hindern. In der Schweiz erhält die Kabelnetzbetreiberin Cablecom einen neuen Namen. Spätestens im nächsten Jahr wird Cablecom in UPC umbenannt. Sie wird dann denselben Namen tragen wie das europäische Mutterhaus in Amsterdam. Mit dem Namenswechsel will Cablecom unter anderem das schlechte Image ablegen. In Tschechien hat das Verfassungsgericht die für Oktober geplante Neuwahl des Parlaments verboten. Damit reagierte das Gericht auf die Klage eines Abgeordneten. Dieser bezweifelte die Rechtmäßigkeit eines Dekrets von Präsident Václav Klaus, wonach die vierjährige Legislaturperiode verkürzt werden sollte. Das Verfassungsgericht will nun zuerst diese Klage behandeln. Erst nachher könne ein neuer Termin für die Parlamentswahl angesetzt werden. In Rom haben sich 91 Staaten im Grundsatz auf ein UNO-Abkommen gegen den illegalen Fischfang geeinigt. Das Abkommen sieht beispielsweise vor, dass Schiffe, die in den illegalen Fischfang verwickelt sind, nicht mehr in Häfen der Vertragsstaaten einlaufen dürfen. Der Vertragsentwurf soll nun von der zuständigen UNO-Organisation geprüft und im November an einer Konferenz offiziell verabschiedet werden. Beim US Open ist Stanislas Wawrinka in der ersten Runde ausgeschieden. Er unterlag Nicolas Lapenti aus Ecuador in 5 Sätzen. Patty Schnieder hat ihr Auftaktspiel gegen die Tschechin Lucy Safarova gewonnen mit 4:6, 6:3 und 7:6. Schnieder trifft in der zweiten Runde auf die Italienerin Sara Errani. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 9.311 Punkten. Das ist ein Minus von 2,0%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 10.230 Punkten, minus 2,9%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,664 gehandelt, der Euro zu einem Franken 51,56 beziehungsweise zu einem Dollar 42,14. Das Wetter, es wird wechselhaft mit Aufhellungen. Vor allem am Nachmittag ist mit neuen Schauern zu rechnen. Im Süden gibt es auch Gewitter. Die Temperatur steigt auf höchstens 25 Grad.
Sie hören die Sendung heute Morgen. Es ist 6.04 Uhr. Heute ist bereits der 2. September und noch immer sitzen die beiden Schweizer Geiseln in Libyen fest. Eine Blamage für Bundespräsident Hans-Rudolf Merz. Ausgerechnet seine Partei, die FDP, verlangt jetzt, dass die Schweiz den Aussöhnungsvertrag mit Libyen auf Eis legt. Bei den anderen Parteien schüttelt man darüber nur den Kopf. Dominik Meyer.
Basta, jetzt reiche es, sagt FDP-Präsident Fulvio Pelli. Libyen wolle die Schweiz zermürben und erfülle die eigenen Verpflichtungen nicht.
Für uns ist diese Geschichte mit Libyen Libyen jetzt abzubrechen. Wir können nicht mehr akzeptieren, wie Libyen dieser Vertrag anwendet.
Der Bundesrat solle den Vertrag auf Eis legen. Die Entschuldigung der Schweiz für die Verhaftung von Hannibal Gaddafi in Genf würde damit nicht mehr gelten, sagt Pelli.
Die Entschuldigung verschwindet automatisch, weil sie ist im Vertrag enthalten und nirgends sonst. Deshalb, wenn wir den Vertrag sistieren, sistieren wir auch die Entschuldigung.
Den Vertrag sistieren? Die FDP hat ihre Forderung nicht abgesprochen mit Bundespräsident Hans-Rudolf Merz. Kein Verständnis für das Vorpreschen der FDP hat SP-Fraktionschefin Ursula Wyss. Das sei gefährlich für die beiden Schweizer in Libyen.
Die Gefahr besteht einfach, dass das Verhältnis zwischen der Schweiz und Libyen eskaliert. Und das kann den Geiseln nur schaden. Und es ist ja doch auch erstaunlich, dass ausgerechnet die Partei von Bundespräsident Merz diese Forderung aufstellt, ausgerechnet der Bundespräsident, der diesen Vertrag unterzeichnet hat, ja nur mit dem Grund, die Geiseln frei zu bekommen.
So sieht es auch CVP-Fraktionschef Urs Schwaller. Die CVP halte sich bewusst zurück mit Forderungen oder Kritik am Bundesrat, solange die Schweizer in Libyen festsäßen, sagt Schwaller. Genau gleich halte es auch die SVP, sagt deren Generalsekretär Martin Baltiser.
Im Moment geht es darum, dass wir diesen beiden Personen in die Schweiz zurückbringen könnten und wir sollten das jetzt nicht gefährden mit Diskussionen, die wir hier im Inneren auslösen. Die innenpolitische Aufarbeitung, die muss erfolgen, nachdem diese beiden Personen zurück in der Schweiz sind.
Den Vertrag mit Libyen auf Eis legen, die FDP steht alleine da mit dieser Forderung. Skeptisch ist auch die Freiburger Völkerrechtsprofessorin Astrid Epine. Ein solcher Schritt wäre wohl unverhältnismäßig, sagt sie auf Anfrage von Schweizer Radio DRS. Der Bundesrat könne aber neue, kurze Fristen setzen, innerhalb deren Libyen seine Verpflichtungen erfüllen müsse. Der Bundesrat hat die Wahl. An seiner Sitzung heute Vormittag entscheidet er, wie es weitergeht in der Affäre Gaddafi.
Die Cablecom will etwas gegen ihr schlechtes Image tun und wechselt den Namen. Ab nächstem Jahr soll der größte Anbieter von Kabelfernsehen und Internetdiensten in der Schweiz UPC heißen. Dazu Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Die öffentliche Meinung über das Unternehmen ist nicht die beste. Probleme beim Kundendienst und der Versuch, das Analoge zugunsten des digitalen Fernsehens einzustellen, machten Cablecom zu einer wenig geschätzten Firma. Nun soll Cablecom ab 2010 UPC heißen, also den gleichen Namen tragen wie das europäische Mutterhaus. Cablecom-Sprecher Hans-Peter Nehmer:
Im Zuge einer immer intensiveren und auch engeren Zusammenarbeit mit unserer Muttergesellschaft UPC macht es Sinn, dass wir unsere Firma umbenennen.
Telekom-Experte Ralf Baylor vom Internetvergleichsdienst Comparis dagegen kann der Namensänderung nichts abgewinnen.
Nein, bräuchte es nicht. Es wäre viel wichtiger, man arbeitet an den Prozessen, man versucht den Kunden einen besseren Service zu bieten.
Werbeexperten sind da anderer Meinung. Den alten Namen aufzugeben sei richtig, sagen die Werber, die aus Rücksicht auf ihre Auftraggeber jedoch nicht öffentlich sprechen wollen. Denn gebe man den Namen Cablecom auf, entstehe kein Verlust, da diese Marke ohnehin nicht mehr viel wert sei. Jedoch habe die Firma nun die Möglichkeit, quasi nochmals neu zu beginnen. Und das wolle sie auch, beteuert Mediensprecher Hans-Peter Nehmer und versichert einmal mehr, dass Cablecom den Kundenservice verbessere, und zwar noch vor dem Namenswechsel.
Österreich lockert sein Bankgeheimnis als letztes Land der EU. Will heißen, ausländische Steuerbehörden sollen in Verdachtsfällen einfacher Zugriff haben auf Kundendaten bei österreichischen Banken. Damit kann Österreich schon bald von der grauen Liste der Steueroasen gestrichen werden. Diese Lockerung des Bankgeheimnisses war im österreichischen Parlament umstritten. Ich habe den Korrespondenten des Tagesanzeigers, Bernhard Odechnal, in Wien gefragt, was hat schlussendlich den Ausschlag gegeben, dass die Mehrheit der Abgeordneten doch Ja gesagt hat.
Es war, wie ein Oppositioneller sagte, eigentlich ein Kuhhandel. Das heißt, die Regierung wollte unbedingt runter von dieser grauen Liste. Sie brauchte dazu aber eine Zweidrittelmehrheit, die die beiden Regierungsparteien nicht haben, denn das Bankgeheimnis ist in Österreich im Verfassungsrang. Und die Oppositionsparteien, also zumindest zwei von dreien, haben sich das irgendwie sehr teuer abkaufen lassen. Also im Gegenzug musste die Regierung ihnen Zugeständnisse machen in der parlamentarischen Arbeit. Das heißt, die Oppositionsparteien bekommen jetzt mehr Kontrollrechte. Das wurde sehr lange verhandelt und ist jetzt dann vorgestern abgeschlossen worden.
Sie haben es gesagt, ein Kuhhandel hat das Ganze also möglich gemacht. Was bedeutet denn das Bankgeheimnis in Österreich oder für Österreich?
Naja, eigentlich nicht so viel wie der Schweiz. Das ganze Thema ist nicht so emotional beladen. Den Österreichern ist wichtig zu wissen, ist mein Sparbuch sicher? Das wurde dann von der Regierung garantiert. Es wurde auch gesagt, eben ganz klar, das gilt jetzt eigentlich nur sagen für Ausländer und dass ausländische Behörden hier Zugriff erhalten können. Wobei es schon auch hier Finanzexperten gibt, die sagen, ja, das ist im Moment so, aber langfristig wird wohl auch das Bankgeheimnis für die Inländer fallen.
Hat denn die Schweizer Debatte, also die Angriffe auf das Bankgeheimnis in der Schweiz, hat diese Debatte auch auf Österreich abgefärbt oder für Österreich eine Rolle gespielt?
Überraschend wenig eigentlich. Man muss allerdings auch sagen, es sind hier einfach andere Dimensionen als in der Schweiz. Also man spricht hier in Österreich von 83 Milliarden Euro, sagen ausländisches Kapital. Das sind ungefähr 125 Milliarden Schweizer Franken und in der Schweiz geht es ja doch um, sagt man, rund 2200 Milliarden Franken oder 2,2 Billionen.
Also es ging der österreichischen Regierung, die sich ja für diese Lockerung stark gemacht hat, ihr ging es einfach darum, von dieser grauen Liste der Steueroasen zu kommen.
Ganz klar, aber natürlich gab es im Hintergrund vermutlich starken Druck auch, nicht? Vor allem aus Deutschland. Und man kann auch annehmen, vielleicht war das sozusagen, wollte hier der deutsche Finanzminister auch vor den Wahlen noch ein Erfolgserlebnis sehen, aber andererseits sozusagen jetzt ist ja gerade eine OECD-Konferenz in Mexiko und es gibt heute einen informellen Gipfel der Finanzminister der EU und es ist anzunehmen, dass die Österreicher da auch sehr schnell jetzt mal einen Erfolg zeigen wollten und zeigen wollten, wir kooperieren.
Sagt Bernhard Odechnal, er ist Korrespondent des Tagesanzeigers in Wien. Es ist 6.12 Uhr. Der pakistanische Atomphysiker Abdul Qadir Khan ist wieder auf freiem Fuß. Khan baute Pakistans Atombombe und half auch Iran, Libyen oder Nordkorea bei der atomaren Aufrüstung. Vor 5 Jahren wurde Khan verhaftet und stand seither faktisch unter Hausarrest. Diesen Arrest hat ein Gericht nun aufgehoben. Khan ist ein freier Mann. Ulrich Ladurner ist Auslandredaktor bei der deutschen Wochenzeitung Die Zeit. Ich habe ihn gefragt, warum lassen die Pakistani den Atombombenbauer jetzt frei?
Pakistan hat Abdul Qadir Khan ja immer noch unter Hausarrest gestellt und inhaftiert und auch nie vor Gericht gestellt. Er hat ja zugegeben öffentlich, dass er an diesem Schmugglerring beteiligt war, der 2004 aufflog, ist danach begnadigt worden und nur unter Hausarrest gestellt worden. Man hat ihm nie den Prozess gemacht. Das heißt, Pakistan war in dieser Sache nie konsequent und jetzt hat man diesen Hausarrest aufgehoben. Und das zeigt einfach, dass Pakistan ein ganz anderes Verständnis und eine ganz andere Sicht auf Khan hat, als, sagen wir mal, der Rest der Welt. Für Pakistan ist Abdul Qadir Khan der Vater ihrer Atombombe. Er ist immer Nationalheld gewesen und es war immer schwierig, für jede Regierung wäre es schwierig gewesen, ihn vor Gericht zu stellen, weil er doch sehr, sehr populär im Land ist.
Was für ein Signal sendet denn nun Pakistan aus, wenn man eben diese letzten Beschränkungen gegen Khan fallen lässt?
Es ist ein verheerendes Signal, weil Abdul Qadir Khan eine zentrale Figur im internationalen Atomschmuggel war. Man muss natürlich daran denken, dass die Proliferation, das heißt die Verbreitung von atomaren Wissen und atomaren Techniken, eine der zentralen Probleme der internationalen Politik ist. Sie müssen daran denken, dass der Iran sich wahrscheinlich atomar bewaffnet. Sie müssen daran denken, dass man Angst haben muss, dass die Terrororganisation Al-Qaida an Atomwaffen kommt. Und in allen diesen Punkten hat Abdul Qadir Khan seine Finger drinnen gehabt. Insofern ist es ein verheerendes Signal, wenn jetzt der zentrale Mann dieses Atomschmuggels freigesetzt wird. Das heißt, Pakistan nimmt den Kampf gegen die Proliferation, das heißt die Verbreitung von atomarem Wissen, nicht ernst. Und damit nimmt es eines der zentralen Probleme und zentralen Gefahren der internationalen Politik nicht ernst.
Was heißt es denn nun für die Beziehungen Pakistans mit dem Westen?
Ja, ich glaube, dass die Beziehungen mit Westen, vor allem mit den USA, stehen ja vor allem jetzt im Zeichen des Kampfes gegen den Terror. Sie stehen im Zeichen der Befriedung, der versuchten Befriedung in Afghanistans und sie stehen im Zeichen der Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Krieges nach Pakistan. Ich glaube, das sind die Hauptgründe, warum der Westen mit Pakistan eng zusammenarbeitet. Natürlich, Kadir Khans Freilassung ist eine Störung, aber wird, glaube ich, nicht eine schwere Belastung sein für die Beziehungen.
Meint Ulrich Ladurna von der deutschen Wochenzeitung Die Zeit. Sie hören heute Morgen die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS. Verantwortlich heute Morgen ist Mario Großniklaus. Mein Name Nicole Frank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.